Eins.
Diego Armando Maradona. Ja, drei Worte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in der letzten Woche sehr, sehr beschäftigt haben, uns haben trauern lassen und uns haben Revue passieren lassen, ob der Klasse von Diego Armando Maradona. Und damit ein ganz recht herzliches Hallihallo zur zweiten Ausgabe des Podcastes Sächsische Pfalz. Natürlich bin ich nicht allein. Ich habe noch jemanden an meiner Seite. Meinen super kongenialen, richtig guten Freund und Top-Experten, der Timo. Grüß dich, Timo. Hey.
Ja, hi Sebastian. Schön, dass du mich so wundervoll eingeleitet hast hier. Und das kann ich natürlich nur zurückgeben. Und auf deine sehr traurige Nachricht mit Diego Armando Maradona kann ich leider Gottes nur sagen, Papa Buadiop, falls du das mitbekommen hast, der senegalesische, ja, ich würde schon fast sagen WM-Held und senegalesische Legende, ist leider auch gestorben, und zwar gestern.
Ja, im Alter von 41 Jahren, lieber Timo.
Ja, 42 war er sehr gerade.
Ja, es ist unterm Strich dennoch sehr jung. Und unvergessen natürlich 2002 WM in Japan und Südkorea, sein 1:0 damals gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, das der Beginn des Endes einer Ära. Die Franzosen ja Weltmeister 98, Europameister 2000 geworden, dann bei diesem großen Turnier also angetreten, um den Titel zu verteidigen. Papa Buadiop, das ist ein Name, das lässt Fußballherzen einfach höher schlagen, aber auch er ist leider nicht mehr unter uns.
Kurz vielleicht haben wir am Ende, auch wenn es natürlich sehr, ja, sehr traurig ist, aber die Frau von Papa Buadiop hieß Mama Buadiop.
Mama Buadiop. also genug des Spaßes, wir sind natürlich, nein, Spaß soll dieser Podcast natürlich auch machen, aber lass uns doch einfach nochmal ein bisschen im späteren Verlauf des Podcasts auf Papa Buadiop und vielleicht auch den ein oder anderen Satz noch zu Diego Armando Maradona verlieren.
Ja, ich finde es schön, dass im Vorgespräch haben wir gesagt, wollen wir Maradona eingehen? Ah nee, lass uns doch. Ja, der steigt ein mit den Worten. Diego Armando Maradona.
Ja, aber Timo, du musst mich auch verstehen, es ist, daran kommst du noch nicht vorbei in diesen Tagen aktuell. Das muss man schon ehrlicherweise auch sagen, ne?
Ja, das ist korrekt. Hier, aber dann, wie kommen wir jetzt von dem traurigen Thema weg? Ich würde sagen, wir wollen jetzt nicht pietätlos angehen und wir switchen einfach in den Fußball. Wir wollen jetzt einfach hinter uns lassen und fangen jetzt einfach an, über das Fachliche zu reden. Und zwar habe ich einen kurzen kleinen Einstieg vorbereitet, und zwar den Kreisliga-Fakt der Woche. Du kriegst jetzt von mir jede Woche einen Kreisliga-Fakt, und zwar bin ich gerade durch die Gegend gejoggt und musste mich richtig, ich habe mich richtig gelacht, weil ich dran denken musste, wie ich irgendwann mal auf dem Platz lag und mir hat jemand so derbe gegen das Bein getreten, dass ich dachte, es ist durch, und der Betreuer kommt auf den Platz gerannt, guckt das Bein ein, zwei Mal an und macht Eispray drauf. Ich glaube, bei einem unterkühlten Bein auf dem Platz würde der Betreuer erstmal mit einem Eispray auf den Platz rennen. Was sagst du?
gibt es überhaupt in der Kreisliga einen Betreuer mit Eispray?
Ja, immer der Dicke, der die Snickers für die Halbzeit mitbringt.
Ach ja, okay. also, okay, krass. Krass. Und ich war gerade noch ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema, wie kommt man von einer traurigen Nachricht denn auf das Fachliche? Mir wäre tatsächlich eine Überleitung eingefallen, aber dann hast du diesen charmanten Kreisliga-Fact gebracht.
Ja, ein Umstieg ist manchmal der beste. Und wo wir gerade bei Kreisliga wären, sind wir auch direkt beim Thema 1. FC Kaiserslautern. Da können wir direkt in das Sonntagsderby einsteigen gegen den Saarbrücker Verein, den ich nicht komplett sagen möchte, aus Derbyhaftigkeit.
Das ist richtig. Es soll ja unter anderem Fernsehshow-Kandidaten geben, die auf Geld verzichtet haben, nur um den Namen des Rivalen nicht auszusprechen.
Ja, ja, da hat er richtig abkassiert. Da hat sich der Verein aber bedankt für.
Aber weil du vorhin gesagt hast, Timo, wie kommt man von schlecht im Prinzip jetzt auf das Tagesgeschehen? Ich will noch kurz sagen, wie wäre ich darauf gekommen? Schlecht wäre die Überleitung gewesen zu dem, was dein 1. FC Kaiserslautern denn zu Beginn dieser ersten Halbzeit bei beim, ich spreche es einfach aus, beim ersten FC Saarbrücken dem Aufsteiger abgeliefert hat, das war ja Wahnsinn. Da habe ich mich dann schon auch gefragt. Also bei aller Liebe, da ist man natürlich unterm Strich mit dem Punkt hier gut rausgekommen, aber ist denn den, und das ist die Frage, die erste Frage, Einstiegsfrage, die gleich mal an dich geht, lieber Timo, ist es beim ersten FC Kaiserslautern in der Mannschaft jedem klar gewesen, was bei diesem Derby hier auf dem Spiel steht?
Wie war dein Eindruck? Das ist eine gute Frage. Vorneweg, ja, die erste Halbzeit war sehr schlecht. Ich finde, wir hatten eigentlich sowieso in dem ganzen Spiel gefühlt eine Torchance, die war drin. Aber sie haben, finde ich, schon aufopferungsvoll gekämpft. Und ich glaube, wäre Spahic nicht nach so einem unglaublich dämlichen Fehler vom Platz geflogen, nachdem er den Abstoß weggehauen hat und der als Boomerang zurückkam, wo ich mir dachte, so Junge, das muss doch nicht sein. Und dann geht er mit der Hand daran. Also gut, er muss ja im Grunde dran gehen, sonst fällt der Ausgleich. Aber wenn das nicht passiert, dann bin ich fast der Meinung, dass wir das schaffen. Dann kriegen wir das über die Zeit. Aber so haben wir sich natürlich komplett hinten reindrängen lassen und dann im Endeffekt ist es folgerichtig gefallen und es ist auch hochverdient gefallen. Also wenn man sich auch die Statistiken zum Spiel anschaut, Saarbrücken hat uns ja förmlich an die Wand gespielt. Das war eine haushoch überlegen. Aber was man dann noch sagen muss, die Schiedsrichterleistung im Spiel, vollkommene Katastrophe. Lautern bekommt einen glasklaren Elfmeter nicht anerkannt, einen glasklaren Handelfmeter. Und auf der anderen Seite muss man sagen, hätte es für Saarbrücken möglicherweise auch einen Elfmeter geben können. Und da tut's dann natürlich weh. Wenn ich jetzt auf die Frage eingehe mit der Einstellung von den Spielern, ich glaube, dass es ohne Fans immer schwierig ist. Gerade wenn du deine erste Saison in einem Verein verbringst, dass du da komplett verstehen kannst, was da für die Fans auf dem Spiel steht. Ich glaube nicht mal, dass allen Fans so wirklich klar ist, was da wirklich auf dem Spiel stand. Ich denke, alle, die hier zuhören, die werden das wissen, weil das sind wahrscheinlich ziemliche Nerds, so wie ich. Aber ich denke, dass viele mit Saarbrücken gar keine Berührungspunkte hatten. Das ist ja das erste Spiel gegen Saarbrücken seit, boah, kann ich dir gar nicht sagen jetzt. Und ich glaube, dass da weder im Fan-Dasein jedem klar war, was da auf dem Spiel steht, noch den Spielern. Ich glaube, die Spieler wollen jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube nicht, dass die in das Spiel großartig anders reingegangen sind als in alle anderen.
Okay, also du meinst, dass einfach auch die Spieler des ersten FCK die einfach gar keine Erfahrung hatten, wie dieser erste FC Saarbrücken überhaupt spielt. Also ich meine, jede Mannschaft hat ja irgendwo ein gewisses Profil, außer vielleicht Schalke 04. Oder lass uns das Thema jetzt nicht aufmachen. Aber weißt du, was ich auch tatsächlich total, das ist wieder Fußball, Timo. Ausgerechnet Maurice Deville macht halt das Tor. Ja, Ex-Lauderer, macht das Tor gegen Laudern. Das ist Fußball, Timo.
Ja, aber was heißt, das ist Fußball? Bei Saarbrücken haben 3 Ex-Lauderer gespielt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand trifft, ist doch relativ hoch. Da hab Steven Zellner mit Schipnowski, mit 4 sogar, mit Schipnowski, Zellner, Jakob und Deville haben 4 Ex-Lauderer gespielt. Dass da einer von trifft, nachdem 3 davon Stürmer sind, war gar nicht mal so abwegig. Also sowieso, dass ein Ex-Lauterer gegen Lautern trifft, ist allgemein nicht so abwegig, denn in die halbe dritte Liga besteht gefühlt aus Ex-FDKern. Wir verfolgen natürlich auch immer noch ganz großartige Entwicklung von Christian Kühlwetter, der im Alleingang den HSV abgeschossen hat. Also wirklich, das ist total los. Aber gut, ein kleiner Exkurs. Ich will nochmal kurz auf das Saarbrücken-Spiel zurückkommen, weil ich finde, die haben defensiv, haben sie es gut gemacht. Spahic hat brillant gehalten bis zu seinem Aussetzer. Und dann, dieses Quäntchen Glück, was dann gefehlt hat am Schluss. Das war's dann eben. Ne? Aber das fehlt uns leider diese Saison viel zu oft. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel nicht gesehen, das erste FC Kaiserslautern, allerdings die ausführliche Zusammenfassung und wie gesagt, das gebe ich auch immer gern in deine fachkundige Hand, dann diese Analyse auch entsprechend zu machen. Ja, unterm Strich, mein Eindruck war, du kannst hier mit dem Punkt auf jeden Fall super leben gegen den Tabellenführer auswärts. Also ganz ehrlich, schauen wir doch vielleicht dann auch mal in dem Moment gleich mal auf die Tabelle. Der FCK jetzt mit 14 Punkten Platz 14. Und ich finde es erstaunlich, auch der erste FC Saarbrücken, 13 Spiele, nur 2-mal verloren. Einzige Mannschaft mit einer zweistellig positiven Tordifferenz. Was meinst du? Jetzt, ich weiß, es ist jetzt für dich auch schwierig, jetzt der erste FC Saarbrücken, klar, unmittelbare Rivale, aber glaubst du, sie können dieses Tempo, diese Konstanz ja auch halten und ganz lang oben mitspielen? Wie ist dein Eindruck?
Ich habe das Gefühl, die bewegen sich auf einer ganz starken Welle. Man hat es jetzt auch gesehen in der Schlussphase, dadurch, dass Saarbrücken wirklich schon öfter mal in der Schlussphase getroffen hat, dass sie so richtig dachten, ja klar machen wir das noch. Die waren richtig davon überzeugt, dass sie das machen. Und wenn dieser Erfolg mal ein, zweimal ausbleibt, kann ich mir vorstellen, dass die auch wieder einbrechen. Also ich sehe sie definitiv nicht gegen den Abstieg spielen, aber ich sehe sie Stand jetzt auch noch nicht aufsteigen, wenn ich ehrlich bin. Also dazu kenne ich die ganzen Ex-Lautra auch ganz gut, mit der gewissen Unkonstanz. Allerdings machen sie es dieses Jahr auch wirklich richtig gut, ne? Muss man jetzt wirklich sagen. Sie sind sowohl, ja, sie sind in der Defensive wirklich eine der besten Mannschaften tatsächlich der Liga und offensiv sowieso. Ja. Man muss halt schauen, wie sie es halten können. Letztes Jahr war Bayern, wie sie es auch jetzt sind, in der Hinrunde noch Tabellen 16, der 17, haben in der Rückrunde haben sie dann gewonnen. Ich denke, in der dritten Liga ist noch alles möglich. Und so blöd es klingt, selbst für den FCK ist noch alles möglich. Vom glasklaren Abstieg zum eindeutigen Aufstieg ist da noch alles drin.
Sehr gut gesagt, genau. Diese dritte Liga ist ja deswegen einfach auch so spannend. Einfach jeden schlagen kann. Da hast du zum Beispiel Zwickau, die stecken da unten drin, sind 16. punktgleich mit einem Abstiegsplatz. Ist auch für mich so eine Mannschaft als Beispiel, nur als Beispiel jetzt mal herausgenommen, die dann auch mal ein Spitzenteam schlagen kann, aber dann wieder unglücklich verliert. Und so zieht sich das so. Halle ist genau das Gleiche. Wiesbaden ist eine sehr interessante Mannschaft, die aber auch totale Unkonstanz reinbringt. Die spielen mal überragend, dann wieder richtig grotte schlecht. Und das ist in dieser dritten Liga einfach, da ist mir der erste FC Saarbrücken tatsächlich noch mit einer der konstantesten Mannschaften. Eigentlich muss ich sagen, die sind mit Dynamo Dresden eigentlich die einzigen, die in meinen Augen wirkliche Konstanz haben. Ingolstadt ist zwar Dritter, aber ist für mich auch nicht konstant. Die 60er Löwen haben auch gute Spiele, wieder schlechte Spiele. Ferl ist immer eine Überraschung. Und ich muss auch sagen, ich bin auch von Hansa Rostock so ein bisschen enttäuscht. Die sind so gut reingekommen, waren für mich eigentlich vor der Saison ein Top 3. Ich will nicht sagen Geheimfavorit, aber eigentlich so, sie wären mal wieder fällig gewesen für einen Aufstieg in die zweite Liga. Und denen fehlt im Moment auch die Frische und die Power.
Es ist super spannend. Wenn du gerade Ingolstadt ansprichst, wir sind ja hier, wir nehmen ja montags abends auf, die liegen gerade auch schön 2-0 hinten gegen.
Richtig, richtig.
Ja, genau. Also um das mal zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Jetzt ist natürlich jetzt hier natürlich ein wunderschönes Derby, Lautern gegen Saarbrücken, traditionsreich ohne Ende. Da führt es zu der Frage, warum bin ich eigentlich FCK-Fan geworden? Ja, klar. Ich meine, ich bin mit meinem Papa immer ins Stadion gegangen. Mein Opa, Fun Fact, mein Opa kannte sogar Fritz Walter. Mein Opa war immer in der Kneipe, ich zitiere, vom Fritz, seinem Vater. Und da haben wir immer gesagt, der beste Fußballer auf der Welt, der Pelle, es ist der Pelle. und dann hält der Vater von Fritz immer reagiert, raus ihr Saubeide, raus Scherzeich.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört es schon, Timo, der ist immer für spontane Überraschungen, auch Geschichten sehr gut und ich musste sagen, Timo, das schätze ich auch sehr an dir, dass du mich immer wieder mit solchen Geschichten, auch mit deiner Mundart und ich würd dich wirklich bitten, auch wenn du jetzt schon eine Weile in Leipzig bist, wirklich gewöhne das nicht ab, ich liebe das, dein Pfälzer Dialekt, das
macht einfach Spaß. Als ob es
Spaß machen wird. Das macht einfach Spaß. Ne, und das ist einfach schön, aber
Aber genau da will ich jetzt anschließen mit meiner Frage, warum ich beim viermaligen deutschen Meister, zweimaligen Pokalsieger im Jahr 1900 gegründet, mit 5 Weltmeistern bei der WM 54 dabei, warum ich da Fan werde, ist ja klar. Aber wieso? Weil ich zumal übrigens auch noch aus Kaiserslautern komme, für die es nicht wissen. Aber wieso wird man eigentlich Fan von, na, weißt du was, ich will hier auch mal ein bisschen Hass schüren. Warum wird man denn Fan von so einem Produkt?
Ja, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach und eher eben auch komplexer zu beantworten ist. Sagen wir es mal so. man muss vielleicht auch sehen, ich glaube, diesen Fan im Sinne von Fan, wie das bei Traditionsvereinen ist, den gibt's bei RB Leipzig gar nicht. Egal auf welchem Sitzplatz du sitzt oder stehst, es ist egal. Diese Mannschaft oder auch dieser Verein sind 2009 gegründet worden. Wer soll da bitte, wie du das auch erleben durftest, von Kindheitstagen eingefleischter Fan sein? Schau dir doch gestern einfach auch mal diese Magenta-Übertragung an. Die hatten da zwei Fans, die das im Keller leider gucken mussten. Das sind so diese eingefleischten auch Traditionsfans, wie sich das auch gehört. RB Leipzig, das ist ein bisschen, um nicht ganz abzuschweifen davon, das ist ein Sonderfall in meinen Augen. Du musst sehen, ich habe den Fußball, ich habe selber Fußball gespielt früher, Verteidiger, Mittelfeld, Position, variabel gespielt und so weiter, hatte nie diesen einen Fußballverein, wo ich sage, das war's. Du musst einfach auch sehen, in meiner Heimatstadt, gibt es zwar einen Verein, aber der ist einfach auch mit seiner Fanschar und so weiter bei mir. Ja, irgendwie hat mich das nicht so gereizt, muss ich ehrlich sein. Ich habe lieber mir verschiedene Vereine angeguckt, habe vielen verschiedenen Vereinen auch gern diesen Respekt und auch diese sportliche Wertschätzung gern entgegengebracht. Und dann war es eben so durch mein Leben dann im Prinzip, was ich mir dann in Leipzig nach und nach aufgebaut habe. Ich bin ja nicht gebürtiger Leipziger, bin ja hierher gezogen. Hat man dann irgendwann auch, ja, ich sag mal schon ab der vierten Liga, diesen Weg von RB Leipzig erkennen können und diese Philosophie, damals ja noch nur junge Spieler und so weiter. Klar, es gab auch Ältere, die man hatte. Man hatte mal Compaire, Rockenbach, das Silber, das sind ja Namen, um Himmels Willen, um Gottes Willen, aber das war einfach attraktiv und ich bin zu RB Leipzig gekommen in allererster Linie nicht als Fan, sondern eher als Zuschauer im Sinne von Publikum. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Die haben tollen, attraktiven Fußball gespielt, nicht von Anfang an, aber nach und nach haben sich die Automatismen gebildet und man hat es eher eben wie ein Publikum im Prinzip genommen. Und ich will einfach sagen, auch aus Publikum, aus, dass ich da hingegangen bin, um das als Zuschauer zu sehen, kann irgendwann auch Leidenschaft entstehen. Und das hat mich dann irgendwann gereizt, nicht nur die Auswärtsspiele zu besuchen, sondern dann eben auch dieses Team, was mich mit seinem Fußball begeistert hat. Auch wenn nicht aus Leipzig heraus stammt, sondern wie du richtig gesagt hast, aus Marketingzwecken in Leipzig Fußball gespielt wurde, hat mich dieses Team irgendwie doch überzeugt und in mir eine Leidenschaft entfacht, ne, die ich dann eben auch bei Auswärtsspielen und so weiter dann eben auch ausleben konnte. Jetzt ist immer die Frage, um das vielleicht abzuschließen nach deiner Frage, wie man da Fan sein kann, auch Fußballkultur, so wie du sie kennengelernt hast, habe ich in meiner Kindheit so nie erleben dürfen. Und durch diese Auswärtsfahrten mit RB Leipzig, auch mit bestimmten Gruppen, Choreos zu produzieren und so weiter, das hat mir diese Sehnsucht, diese Kindheitssehnsucht nach Gruppenleben, nach Fußballkultur ein Stück weit auch erfüllt. Ja, und das alles zusammen macht eben diese Leidenschaft dafür aus. Das heißt nicht, dass ich mit meinem Verein nicht kritisch bin. Und das ist übrigens, und das würde ich jetzt von dir auch behaupten, lieber Timo, bei dir genau dasselbe. Du bist auch mit deinem Herzensverein dennoch kritisch. Na, das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was im Verein gemacht wird. Und genauso gibt es Punkte, die beim 1. FC Kaiserslautern von dir zu kritisieren sind. Und bei mir gibt es auch eindeutige Punkte, die ich bei Red Bull und dieser ganzen Geschäftsführung überhaupt nicht durchgehen lassen kann, auch nicht akzeptieren kann. Aber so muss man das im Großen und Ganzen beantworten. Es ist ein bisschen länger geworden jetzt gerade meine Ausführungen, aber ich habe versucht, es so nachvollziehbar wie es geht rüberzubringen.
Jetzt bin ich ja, um einfach nur mal noch da so ein kleines bisschen drauf zu bleiben, würde mich auch noch interessieren. Du bist ja ein großer Gerechtigkeitsfanatiker. So habe ich dich zumindest kennengelernt als Person. Wenn jetzt, ich gehe jetzt einfach mal auf das Beispiel von Kaiserslautern ein. Wenn wir in dem Jahr 2013, als wir Itai Fechter für 2,5 Millionen gekauft haben und dazu noch Tilbe Mut für 500.000 und das unsere beiden großen Transfer waren, wo insgesamt 3 Millionen Euro geflossen sind, die vollkommen gefloppt sind, da ist der FCK abgestiegen. Als RB Leipzig für, lass mich lügen, 7 Millionen Nukan gekauft hat in der zweiten Liga, der, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht hat für RB Leipzig, dann wurde das abgetan mit einem, ja, da hat halt nicht gezündet. Aufgestiegen sind sie trotzdem, dann wurden sie Vizemeister, nachdem man Timo Werner zu einem Aufstiegsverein geholt hat, nachdem Davy Selke, der damals als Stürmer Nummer als Nachwuchsstimme Nummer 1 in Deutschland galt, in die zweite Liga gewechselt ist. Ein Willi Orban, der von Kaiserslautern nach Leipzig gewechselt ist, obwohl er angeblich Angebote aus Mönchengladbach hatte, die damals Champions League gespielt hatten. Da muss man sich schon fragen, ist das fair? Empfindet man das als RB Leipzig-Fan als fair?
Also auch das ist natürlich nicht mit ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Also in allererster Linie hast du völlig recht. Das muss man hier mit Nein beantworten, hast du, gebe ich dir recht. Denn es sind ganz andere Summen im Umlauf gewesen. Ne? Auch der 1. FC Kaiserslautern musste sich dieses Geld ganz anders erarbeiten, als es bei RB Leipzig der Fall gewesen ist. Ne? Wenn du dir anschaust, auch jetzt wieder die aktuelle Entwicklung, dass einfach ein dreistelliger Millionenbetrag an Schuldverbindlichkeit umgeschrieben und damit faktisch erlassen ist, dann ist das quasi ja eigentlich genau das Geld, was reingebuttert wird, was, wo immer jeder, auch jeder Traditionsfan, völlig zu Recht das Produkt RB Leipzig kritisiert. Gibt es gar keine zwei Meinungen. Völlig richtig. Auf der anderen Seite, mein lieber Timo, ist es eben auch, wie du es gesagt hast, du hast gerade jetzt schon einige Beispiele genannt, Timo Werner und so weiter, den hat man, fand ich, trotzdem noch für insgesamt für die Entwicklung, die er gemacht hat, eigentlich für ein Schnäppchen von VfB Stuttgart gekauft und den dann gut entwickelt. Ein Josef Paulsen ist seit 2013 bei RB Leipzig, hat in der dritten Liga gespielt und spielt jetzt Champions League Halbfinale. Er ist also konsequent auch die Entwicklung mit der Mannschaft mitgegangen, hat sich selber auch weiterentwickelt. Ralf Rangnick hat im Sport1-Doppelpass mal die warmen Worte gefunden. Wo waren denn alle anderen, als wir ihn bei Lyngby BK in der zweiten dänischen Liga entdeckt haben und sein Potenzial gesehen haben? Wo waren die anderen? Es ist eben immer so eine Sache, aber auch das ist wieder ein Kritikpunkt. Aggressives Scouting, aggressives Jugendscouting von RB Leipzig deutschlandweit. Es ist ja nicht nur im sächsischen Raum so. Ralf Rangnicks Kontakte nach Baden-Württemberg sind nach wie vor bekannt. Na, auch da wird viel gescoutet. Das, wie gesagt, man kann es gut oder schlecht finden, aber um deine Anfangsfrage zu beantworten, man müsste die Frage hier tatsächlich eben auch mit Nein beantworten. Ja, es ist nicht fair. Die Frage ist natürlich auch, ist der moderne Fußball insgesamt fair? Also verstößt jetzt nur RB Leipzig gegen bestimmte, ja, Gentleman Agreements, vielleicht auch gegen bestimmte rechtliche oder finanzmonetäre Auflagen und so weiter. Boah, also dann musst du die Gretchenfrage aber auch ausweiten, weißt du?
Ja.
Das ist
ja
halt der Punkt.
Ich glaub, wir könnten darüber eine Stunde diskutieren. Ich glaube, wir würden nicht aufeinander kommen.
Ja, schwierig.
Ja, ich glaube, das ist so, Leuten, die ich für diesen Podcast erzählt habe, wo ich auch das Prinzip des Podcasts erklärt habe, die einfach nicht verstehen können, wieso wir das tun. Es ist auch irgendwie, ich finde es irgendwie schön, dass wir, obwohl wir wirklich so verschiedener Meinung sind, was dieses Thema angeht, uns doch immer wieder zusammenfinden, weil wir einfach den Fußball an sich lieben. Ich meine, du hast ja vorhin erzählt, dass du eigentlich dich nicht in RB verliebt hast, sondern eher in den Fußball an sich und das dir am besten reingepasst hat, sozusagen.
Und in die Fußballkultur. Was du auch nicht vergessen darfst, es gibt in Leipzig natürlich noch zwei andere große Vereine. Es ist einmal die BSG Chemie Leipzig und einmal der 1. FC Lok Leipzig. Das ist übrigens der größte Sportverein in Leipzig. Die natürlich auch diese Ultra-Fußballkultur und so weiter, natürlich wesentlich anderes, ganz anderes Level haben. Muss man allerdings auch dazu sagen, die sind natürlich auch dadurch, dass sie länger bestehen, einfach auch hatten länger die Möglichkeit zu wachsen. Na, also diese Fußballkultur der Fans, die eben zu diesen Vereinen gehen, ja, ist einfach viel, viel mehr Erfahrung, ne, sind auch ganz andere, die sind ganz anders aufgestellt. Alles gut, aber Fakt ist eben auch, diese Fußballkultur ist ein ganz interessanter Punkt, aber auch der schöne, attraktive Fußballstil, ich glaube, es ist eine Mixtur aus allem. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, lieber Timo, glaub mir bitte, und das kann ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Herzen aus versprechen, es ist nicht so, dass ich nicht auch die Herkunft von RB Leipzig, dass den Hintergrund und auch die Art und Weise, wie sie in den Ligabetrieb damals 2009 eingestiegen sind, schönreden oder vergessen will. Im Gegenteil, sondern es ist mir schon bewusst, wie das Ganze entstanden ist und ich beurteile das Ganze auch nach wie vor, auch bis zum heutigen Tage, sehr kritisch. Das ist richtig. Aber da sind wir übrigens schon beim Thema, lieber Timo, RB Leipzig. Lass uns doch vielleicht noch ein, zwei Minuten kurz zum Bundesligaspieltag noch gehen, weil wir hatten ja gerade über den 1. FC Kaiserslautern gesprochen. Leipzig hat sich unheimlich schwer getan gegen Arminia Bielefeld. wenn du dir auch da die Spielstatistiken anguckst, 98 Fehlpässe für eine Mannschaft, die, also auch von diesem Kurzpassspiel, von spielerischen Lösungen eigentlich auch lebt, das ist mir ein bisschen zu hoch. Die Bielefelder sind auch in der Gesamtsumme gegenüber allen 11 anderen Leipziger nur 2 Kilometer mehr gelaufen. Das hätte ich mir im Vorfeld auch deutlich mehr erwartet, dass man sie einfach da auch mit diesem Spielstil von RB Leipzig da einfach auch müde spielt. Aber ich finde auch, Bielefeld hat es anständig gemacht, dass sie dann auf das 2-1 nochmal rangekommen sind. Sie hatten sogar kurz vor Schluss noch die Chance, um 2-2. Mein lieber Herr Gesangsverein, also jedem RB Leipzig-Fan ist da das Herz in die Hose gerutscht. Aber wir hatten das im Vorgespräch zu dieser zweiten Folge schon mal thematisiert, Timo. Das war, glaube ich, auch dein Eindruck. Und da hätte ich gerne auch nochmal deine Meinung dazu. Ich würde vielleicht einfach mal starten. Meine Meinung ist, ich glaube nach wie vor in der Mannschaft, es stimmen einige Sachen nicht. Die Ergebnisse stimmen ungefähr. Jetzt hat man ganz, ganz bitter verloren in Paris. Jetzt hat man dieses Spiel hier aber mit Hängen und Würgen gewonnen. 2-1. Spielt jetzt am Mittwoch in Istanbul. Muss da eigentlich jetzt auch mindestens gewinnen. Der direkte Vergleich gegen Paris ist verloren. Dann muss man im letzten Spiel zu Hause gegen Manchester United mehr Punkte holen als Paris. Die haben jetzt am Mittwoch im Parallelspiel Manchester. Auch auswärts. Also es ist alles im Moment, finde ich, sehr, sehr, sehr ungriffig. Man ist, wie ist dein Eindruck? Man ist zweiter Platz, aber gefühlt, rein von den Leistungen und der Entwicklung der letzten Wochen, spiegelt dieser zweite Platz eigentlich nicht das wider, was sie sind. Also sie sind hier deutlich überperformt in den Punkten. Wie ist dein Eindruck?
Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass diese Probleme, die man da hat, dass sie so ein bisschen hausgemacht sind. Weil im Sommer ist gegangen wer? Timo Werner. Ansonsten ist kein Leistungsträger gegangen. Aber in der Startformation jetzt am Wochenende waren mit Sirloth, Samardzic und mit Sirloth und Samardzic waren nur 2 neu in der Startelf, aber halt im Kader an sich noch mit Kluivert, Wosch und Josep Martinez, okay, der war auf der Bank. Aber wir sind halt sehr viele neue irgendwie im Team, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie noch nicht so das ganze, das Teamgefühl irgendwie so ganz da und auf einmal sind Leistungsträger wie Pausen dann einfach nur auf der Bank, gerade in der Liga. Ich meine, es hat im Endeffekt ja gelangt, vielleicht wurde er ja einfach nur geschont und Sabitzer ist genau das Gleiche. Also ich kann da nicht genau sagen, woran es liegt. Ich habe genau dasselbe Gefühl wie du, dass das Spielsystem momentan sehr daran hängt, ob Angelino gerade Bock hat oder ob er keinen Bock hat. Es ist wenig Aggressivität im Team, wo man jetzt vielleicht überlegt, wenn Sabitz jetzt wieder fit ist, ob er vielleicht diese Aggressivität wieder mit vermitteln kann. Aber ansonsten hat man das Gefühl gehabt schon, dass Werner von seiner Mentalität her schon viel eingebracht hat in das Team. Und ja, ich sehe es ja genauso. Es sieht schlechter aus, als es auf dem Papier eigentlich ist. Also sie sind Zweiter, ein Punkt hinter München oder wie ich sehe. Und gefühlt sind sie aber gerade irgendwie eher so ein mittelmäßiger Verein irgendwie.
Ich prüfe aktuell so ein bisschen auch, ob ich vielleicht in den letzten Jahren einfach eine zu hohe Erwartungshaltung mir aufgebaut habe. Du musst sehen, du hast völlig recht, ein Timo Werner, der so viele Tore geschossen hat, einfach so zu ersetzen, da hat man sich am Anfang der Saison gesagt, ja komm, das würden wir im Kollektiv verteidigen. Man muss auch mal sagen, sie haben die ersten 4 Ligaspiele alle gewonnen und das war Leipzig seit ihrem Bestehen in der Bundesliga schon immer ein enorm heimstark. Und übrigens, das muss ich dir auch sagen, weil du das gerade gesagt hast, das ist auch mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich die softeste Mannschaft seit Jahren jetzt von RB. Das war in den letzten Jahren immer so, dass die defensive Qualität daran gehangen hat, dass die Abwehr und auch das Mittelfeld aggressiv waren. Und ich muss dir ehrlich sagen, da fehlt mir, wie du es gesagt hast, diese Bissigkeit. Und mir fehlt auch ein bisschen das Profil. Gerade wenn ich mir dann anschaue, wenn ich dann ab dem Mittelfeld mal nach vorn schaue, hast du völlig recht, Angelino, ohne den wäre das alles nichts. Ich habe ein, wo ist einfach auch mal dieses, mal ein wirklich wichtiger Zugriff von Tyler Adams. Kampel, spielt für mich Durchschnitt. Mukiele sehe ich nicht. Und Dani Olmo ist für mich auch ein Spieler so, also der wird für mich gehypt. Aber ganz ehrlich so, also so richtig viel hat er noch nicht gerissen. Übrigens, Nagelsmann hat ja jetzt auch Sirloth und Olmo beide auch angezählt jetzt. Ne? Er gesagt, und Kluivert auch noch. Kluivert und Sirloth müssen nur jetzt nochmal Tore schießen. Da sage ich mir aber auch, ja, Kluivert spielt ja kaum. Na, und Paulsen, gebe ich dir völlig recht, verstehe ich einfach nicht, warum er nicht Stamm spielt. Upamecano komplett fehleranfällig. Ein Orban, den wollte man eigentlich vor der Saison vom Hof jagen. Jetzt spielt er eigentlich regelmäßig mittlerweile. Und also es ist für mich keine Linie irgendwie zu sehen. Das ist alles eine Wundertüte.
Hast du das Gefühl, dass sich Nagelsmann tot rotiert?
Das ist die entscheidende Frage. Ich meine, man war beim Champions-League-Turnier mit dabei in Lissabon bis zum Halbfinale. Also eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, auch nur 3 Tage eher abgereist als die Bayern. Ich weiß nicht, würdest du es denn anders machen? Ich habe das Gefühl, Nagelsmann muss einfach auf 4 rotieren. Übrigens, das ist ja das Thema auch, was ja überall im Moment aufschlägt, auch in der Premier League, Belastungssteuerung, Verletzungsanfälligkeit und so weiter. Aber ist nicht auch dein Eindruck, dass dies durch diese ständige Rotation einfach auch keine Automatismen entstehen können?
Ja, bin ich vollkommen der Meinung. Ich finde, man sieht sogar bei den Bayern. Also ich finde sogar die Bayern haben, erkennt man das, die nicht trainieren können. Ich meine, die sitzen ja nur im Flugzeug. Mittwoch spielst du Champions League, Samstag spielst du Bundesliga, Dienstag spielst du Champions League. Wann willst du denn da trainieren? Irgendwann muss ich auch mal regenerieren. Und ich denke, dass das somit eines der größten Probleme ist für Leipzig. Ich glaube, wenn Leipzig aus der Champions League ausscheiden würde, dann würden die in der Liga um die Meisterschaft mitspielen können. Gerade wenn Bayern in der Champions League weit kommt.
Boah, ja, mein lieber Timo, da muss ich sagen, habe ich wenig Hoffnung, denn Istanbul ist in dieser Champions League Gruppe einfach grottenschlecht. Die haben zwar einen Sieg gegen Manchester United, das war auch eine pickepacke Überraschung, aber letzten Endes ist das der klare 4. Platzierte und dann steckst du trotzdem ab dem Frühjahr in dieser Europa League Zwischenrunde fest, spielst dann immer Donnerstag 21 Uhr irgendwo in sonst wo, um dann wieder am Sonntag, diesen Bundesliga-Alltag dann zu haben oder sogar Montag zu spielen noch. Na, also.
Da hätte ich eine Frage an dich. Würdest du lieber ausscheiden, als Dritter zu werden?
Boah. Ja, ist eine sehr gute Frage. Sagen wir es mal so, wenn es Corona nicht gäbe, dann auf keinen Fall, weil durch die Mehrzahl an europäischen Spielen und wenn ich mich an das letzte Mal Europa League 2017/18 erinnere, wo wir echt tolle Gegner hier in Leipzig hatten, Neapel war da, Marseille war da, das ist schon trotzdem auch noch sehr, sehr attraktiv und macht großen Spaß und ich glaube, dir geht's genau wie mir, ich gehe einfach auch gerne ins Stadion und aber wenn man es jetzt richtig, allein wenn ich jetzt sagen würde, müsste ich mein Bowl zurückstellen, um der Mannschaft damit zu helfen, also anders. Ich würde darauf verzichten wollen, mir diese Spiele anzuschauen und auch oder ins Stadion zu gehen, wenn es dazu führen würde, dass die Mannschaft insgesamt die Bundesligaspiele mit mehr Qualität, mit mehr Frische, mit mehr Regenerationskraft bestreiten könnte. Dann auf jeden Fall ja. Ja.
Okay. Auf jeden Fall interessant. Also natürlich so ein bisschen ins Blaue gemalt, ich meine. Sie werden wahrscheinlich gegen Başakşehir hier, wann spielen sie am Dienstag, werden sie höchstwahrscheinlich gewinnen. Da werden sie mit der absoluten A-Elf spielen, weil sie es einfach müssen. Und man muss ja eben Prioritäten setzen. Es geht halt einfach um einen Haufen Geld in der Champions League.
Aber hattest du das Gefühl, dass Nagelsmann das Spiel gegen Bielefeld, also das, verstehe mich nicht falsch, aber letzte Woche Paris und dann spielst du zwischen 2 Champions League-Spielen zu Hause gegen Bielefeld. Also ist da auch bei Nagelsmann so dieses, hat er da am Ende vielleicht auch gedacht, boah, Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird. Ich habe gedacht, dass wir machen ein 3-0 nach 30 Minuten und dann fahren wir 2 Gänge runter. Wie siehst du das?
Ja, doch, bin ich der Meinung, ja. Ich denke, da hat er die absolute BF gestellt, weil er gedacht hat, gegen Bielefeld muss das lang. Und ganz ehrlich, das muss gegen Bielefeld auch lang, weil die BF sind halt immer noch Spieler wie Sörloth, Olmo und so weiter. Also da hat er mit einem richtigen krassen Kader gespielt. Da hat Kevin Campbell, Arsenio Halstenbeck, das sind Nationalspieler, Mukiele. Also das sind wirklich überragende Fußballer. Und mit denen musst du gegen Bielefeld gewinnen. Und dass es dann im Endeffekt eben so knapp war, hing ja auch ein bisschen an der Mentalität hinten raus. Also es war ja ein ganz souveränes 2-0. Also das war ja niemals gefährdet. Und dann fällt es 2-1 und da bin ich der Meinung, dass es viel, weil man das ein bisschen locker genommen hat. Man hat einfach gedacht, ja okay, wir fielen 2-0, da ist es ganz locker. Da hat auch dann Upamecano gefühlt ein bisschen den Lauen gemacht und dann fiel es 2-1. Auf einmal war Bielefeld natürlich gehypt und RB Leipzig hat nur gedacht, so, ach komm, ich will das jetzt eigentlich nur über die Zeit bringen hier. Ja, dann wird es halt eng nochmal am Schluss, ne? Aber am Ende haben sie es ja einigermaßen gut noch über die Zeit gebracht.
Bin ich übrigens auch bei dir. Das muss gegen Bielefeld reichen. Übrigens, da sieht man eben jetzt auch zwei Sachen. Einmal, es ist so ein bisschen dieses Greuther Fürth, SC Paderborn, Bielefeld-Syndrom. Du steigst im Prinzip als, ja, ich sag mal, etablierte Zweitligamannschaft dann auf und eben mit diesem Offensivfußball. Ich meine, du bist als Aufsteiger, hast du die Liga gewonnen oder bist Zweiter geworden. Das heißt, du hast viele Spiele gewonnen, weil du auch einfach viele Tore geschossen hast, hast offensiver gespielt und dann spielst du halt in der ersten Liga gegen solche, gegen Tormaschinen, gegen absolute Topmannschaften, wo du auf einmal hinten drin stehst und so weiter. Das ist für Bielefeld auch natürlich hundeschwer und sie sind jetzt 17. Ich wollte es am Anfang, dachte ich, Mensch, also da auch Köln geschlagen hatten gegen Frankfurt unentschieden auswärts, dachte ich, Mensch, hui, also vielleicht schaffen sie es ja doch mitzuhalten, aber wie ist dein Eindruck und mein Eindruck ist, es zeigt sich eben jetzt auch mittlerweile, es wird, also da lege ich mich fest, es wird nicht reichen. Es wird für Bielefeld nicht reichen. Ich glaube sogar, dass sie Letzter werden. Also Schalke wird doch noch ein kleines bisschen da nach oben kommen können, ein Stück weit, aber Bielefeld,
Ja,
weiß ich
ich denke
nicht.
auch, Schalke hat an sich eine Summe zu viel Qualität im Kader, ist, dass sie. Wäre auch mal ein direktes Duell gegen Bielefeld interessant, wobei ich gerade in jetziger Situation sogar nicht mal unbedingt sehe, dass Schalke da gewinnen wird. Aber das ist natürlich dann im Endeffekt einfach, da muss man schauen, wie sich Schalke da entwickelt, weil an sich ist die Qualität im Kader ja schon da. Aber mit Fabian Klos habt. Glaube ich, die hat jetzt ein Tor gemacht. Damit hat er wahrscheinlich mehr als viermal so viele Tore gemacht wie Schalke.
Ja, gut, der FC Schalke hat ja, also das muss man tatsächlich lassen, Raman, dieses wirklich sehr, sehr, sehr sehenswerte Tor in Gladbach, die in meinen Augen auch die ersten 25 Minuten richtig gut mitgehalten haben, aber ja, das war dann, das ist natürlich dann wieder, ganz ehrlich, das ist auch gar nicht schlimm, bei Borussia Mönchengladbach zu verlieren mit 4:1, alles in Ordnung. Du hättest eben gegen Stuttgart oder gegen Union Berlin zu Hause, da musst du die Punkte holen. Auch Wolfsburg ist für mich zwar eine Mannschaft, die im Aufwind ist, die übrigens auch wirklich attraktiven Fußball spielt, das muss man auch mal sagen, aber ja, wo ich auch immer sage, da kannst du auch unentschieden spielen. Also das ist alles, das ist für mich jetzt nicht die ganz gehobene Küche. Noch nicht. Aber gut, wie gesagt, der FC Schalke wird noch ein paar Möglichkeiten bekommen. Ekelhaft ist es eben in dem Moment, wenn du da in Gladbach verlierst und hast eben dann in der Kabine, bevor es losgeht, mitbekommen, ja, die Kölner, die haben jetzt 2:1 in Dortmund gewonnen. Riesiger Befreiungsschlag. Klar, mehr als 3 Punkte bekommst du auch in Dortmund nicht. Aber Fakt ist, das hat den Kölnern erstmal ein kleines bisschen, ja, ein bisschen wenigstens Luft in diesem schlimmen Abstiegs Kampf da gegeben. Held wird sich da wahrscheinlich jetzt wieder bestätigt sehen, so nach dem Motto, seht ihr, ich habe am Trainer festgehalten, es zündet ja. Allgemein habe ich bei Köln auch das Gefühl, die Kölner, das ist jetzt keine seelenlose Truppe. Da fehlt es zwar an allen Ecken und Kanten an dieser entscheidenden Qualität, aber ich habe immer noch das Gefühl, das ist trotzdem noch, da ist noch was da, da ist noch eine Zuckung und die wehren sich noch. Deswegen übrigens auch hochverdienter Sieg in Dortmund, den haben sie sich einfach auch verdient. Das ist eine Belohnung gewesen, weil sie da einfach auch ein Stück weit noch diesen Tick mehr Cleverness dann mit hatten. Und dann stehst du als FC Schalke 04, um das Thema abzuschließen, als FC Schalke 04 dann in Gladbach da und siehst, oh ja, Mensch, die anderen, die fangen jetzt auch an zu gewinnen. Gut, Bielefeld nicht, aber Köln, die fangen jetzt auch an, sich da unten rauszuarbeiten. Wir müssen jetzt langsam. Und dann verlierst du da 4:1. Also, boah, und dann, wie gesagt, ich will auch eigentlich mit dem Schalke-Thema nicht anfangen, Timo, aber es ist einfach Wahnsinn, wenn du dir eben dann die letzte Woche anguckst, auch diese personellen Geschichten, die da gelaufen sind. Reschke, der eigentlich so in der Art und Weise an dem Posten von Schneider da einfach auch gesägt hat, um den Posten sich einzuverleiben und geht dann dort, dann eben diese ganze Keilerei und so weiter. Also Schalke, es ist ein Trümmerhaufen noch und nöcher. Und also man muss jetzt, spätestens jetzt, sich ganz große Sorgen um Schalke 04 machen. Ja.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, ne? Also das bin ich vollkommen
Absolut.
deiner Meinung und da
Ja,
kannst du.
also so viel vielleicht zu dem Thema. Ja, ich denke, damit ist auch das Thema Bundesliga soweit. Vielleicht noch ein Satz zu Dortmund. Das ist wirklich interessant so. Also ich hatte das Spiel gegen Brügge gesehen letzte Woche. Und das war ganz toll. Das hat mir so gefallen, weil ich dachte, Mensch, jetzt hat Dortmund endlich auch diesen Haaland, diesen einen Spieler, der sie in dieser Mentalität auch endlich so mit nach vorn reißt. So, Club Brügge übrigens, die in dieser Gruppe mit Lazio und mit Zenit gut ausgesehen haben bis jetzt. Unentschieden zu Hause gegen Lazio, in St. Petersburg gewonnen. Das ist wahrlich keine Hundetruppe. Und da habe ich auch vor dem Spiel gesagt, das wird eine ganz, ganz harte Nuss, die zu knacken zu Hause. Und Dortmund hat die mit einer Souveränität 3-0 besiegt. Mit einem Haaland, der dann auch wieder bei, der einfach immer trifft, trifft, trifft. Und das toll. Also da habe ich so gedacht, Mensch, jetzt sind die vielleicht auch von der vom Kopf her endlich so weit zu sagen, ja, und dann gehst du da raus und nach dem Motto, komm, Köln, die stecken ganz unten drin mit, die hauen wir weg, ersten 15, 20 Minuten, machen vielleicht nur ein, zwei Tore und so weiter und spielen das dann souverän zu Ende. Da können wir dann schön nächste Woche Champions League spielen gegen Lazio und uns einen Gruppensieg holen. Nee, nee, siehste, und das, mein lieber Timo, um den Satz jetzt abzuschließen, das liebe ich am Fußball. Dass eben genau dies, genau, du bist dir so sicher und es ist auf dem Papier die klarste Sache der Welt. Und dann gewinnen die Kölner in Dortmund. Das ist Fußball. Das ist einfach stark.
Das ist schön. Du hast halt eine Blaupause und die funktioniert halt gefühlt nie. Genau. Es ist wirklich immer, man denkt, jetzt haben sie es irgendwie geschafft und jetzt ist der Knoten geplatzt und sie schaffen jetzt solche Spiele zu gewinnen. Und das ist bei Dortmund ja in den letzten Jahren immer wieder das Problem gewesen, dass sie eben genau diese Spiele gegen Köln und dann auch mal gegen Freiburg oder mal gegen Augsburg, dass sie die halt mal verlieren. Und deswegen sind sie halt auch immer Zweiter. Und das ist das große Problem.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Ich würde dir vorschlagen, eine letzte Frage noch, bevor wir die Bundesliga vielleicht auch abschließen können. Und zwar, ich hoffe, du hast die Spielzusammenfassung von Stuttgart gegen Bayern München gesehen.
Ja, sicher.
Dieses Einschreiten da gegen Manuel Neuer, ne? Also ihm, er hat ja den Ball nicht ganz sicher und wird dann da am Arm so gehalten, boah, vom Videoassistenten gescheckt und so weiter und wird das Foulspiel gewertet. Also ganz ehrlich, wie ist deine Meinung dazu?
Also ich bin da ehrlich gesagt beim Stuttgarter Coach, der gesagt hat, hier, ich habe jetzt nicht gesehen, dass er ihm die Schulter ausgerissen hat und wirklich, das war ja maximal ein Zupfer. Also und vor allem mit welcher Arroganz Neuer sich da fallen lässt und nicht weitermacht. Also er hätte den Ball ja auch einfach wegschießen können. Also er hätte ja problemlos weitermachen können. Aber nein, er lässt sich wegen diesem Schubser, lässt sich hinfallen und reklamiert dann und er kriegt das dann auch noch wirklich. Also ich glaube, die wenigsten hätten wegen dieser Berührung, also es war wirklich eine Berührung, mehr war es nicht, da einen Elfmeter bekommen. Und ich finde, als Schiedsrichter sollte der Videobeweis dafür sein, um eine klare Fehlentscheidung zurückzunehmen. Und das war es in meinen Augen absolut nicht.
Sehr gut, genau. Da sind wir übrigens schon beim Eindruck. Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Ich stimme dir übrigens 100% zu, Timo. Mein Eindruck ist auch, ich finde, die Schiedsrichter trauen sich viel zu wenig, auch mal gegen die Bayern zu pfeifen. Also das ist mir irgendwie in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, je nachdem schon aufgefallen, so, dass eigentlich die Bayern auch nie irgendwie da mal unglückliche Schiedsrichterentscheidungen hatten. Also nicht nie, aber zumindest wirklich auffällig wenige.
Sehr selten, ja. Es ist halt selten, der Schiedsrichter pfeift halt lieber für die Bayern, weil es halt eine viel krassere Medienwirksamkeit hat, glaube ich, wenn gegen die Bayern pfeift.
Aber ist eigentlich auch nicht richtig, ne?
Nee, natürlich nicht.
Naja, wir haben, ich denke, alles dazu gesagt.
Ich denke auch,
ja. Vielen Dank für deine Expertise, lieber Timo. Wir sind sehr, sehr fortgeschritten heute schon in unserer zweiten Folge unseres allseits beliebten sächsischen Pfalz-Podcastes. Und du hattest es ja eingangs erwähnt, ich hatte mit Maradona begonnen und du dann mit Papa Buba Diop. Vielleicht hast du Lust, dieses Thema nochmal mit mir aufzugreifen. Du hast es mit so viel Leidenschaft angesprochen. Ich würde dich einfach mal bitten, Timo, lass unsere Hörerinnen und Hörer doch einfach mal an deinen Gedankengängen teilhaben, an deiner Leidenschaft und vor allen Dingen auch, ich sehe dich jetzt nicht vor mir, mein lieber Timo, aber ich weiß genau, du strahlst schon über beide Wangen, weil du jetzt nochmal zu Papa Buba Diop auch nochmal ein paar schöne Worte verlieren darfst, oder? Gehe ich da richtig in der Annahme?
Ja, ich würde sagen, ich hatte mit Diop jetzt tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte in meinem Leben, nur gewisse Punkte, die er eben, ja keine Ahnung, also ich glaube, sein Spitzname war immer The Wardrobe, also der Schrank, ich meine, das beschreibt ihn schon ganz gut so. Spielt in England natürlich für den FC Fulham, da habe ich ihn am meisten im Kopf gehabt, jetzt einfach, weil ich jetzt auch in letzter Zeit Sympathien für diesen Verein aufgebaut habe, aufgrund unglaublichen Erlebnissen, bei denen du ja auch dabei warst. Aber ansonsten habe ich mit Diop tatsächlich keine großen Berührungspunkte gehabt, weil er einfach in seiner Karriere nicht, also wann habe ich angefangen Fußball zu schauen? 2005, 2006, international fing das dann erst ein bisschen später an. Da hat er dann für Birmingham noch gespielt, das weiß ich noch, aber tatsächlich habe ich mit Diop nicht so viele Berührungspunkte. Hast du sehr viele Gedanken an ihn, oder?
Naja, ich sag mal so, eigentlich natürlich in allererster Linie diesen 1-0-Siegtreffer da gegen Frankreich. Klar. Das ist ganz klar. Ich glaube, das macht ihn natürlich, hat ihn dann eben auch weltweit bekannt gemacht. Aber gut, das war 2002, da hat er dann schon für Lens gespielt und dann ist er tatsächlich auch, wie du schon gerade gesagt hast, genau zu Fulham und Portsmouth gegangen. Der war dann am Ende bei Birmingham, ich glaube vorher nochmal bei West Ham, wenn ich mich nicht täusche, also eher auch in der Karriere viel England gespielt, finde ich sowieso immer gut. Traurig ist eigentlich auch, wenn du dir mal anschaust, welche Krankheit er eigentlich hatte. Und wie diese Krankheit eigentlich auch so einen Menschen in die Knie zwingt und eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, auf eine Art und Weise auch versterben lässt, die eigentlich seiner Leistung nicht würdig ist. Und es hat mich wirklich sehr, sehr traurig gemacht, als ich von seinem Tod gehört habe, zumal eben, wie du schon eingangs gesagt hast, sehr, sehr jung ja noch war. Also, jung in dem Sinne, jetzt nicht mehr jung im Sinne von Fußballalter, aber zumindest vom Lebensalter des normalen Menschen. Schade, wirklich traurig und ich weiß nicht, hast du dir bei YouTube kann man sich ja auch so bestimmte Best-ofs und so weiter anschauen, nochmal von ihm so einen Zusammenschnitt angeschaut von dir?
Tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich das auch erst kurz vor dem Podcast überhaupt erst mitbekommen habe, dass er überhaupt gestorben ist. Übrigens nur für die Zuhörer, er ist an derselben Krankheit gestorben wie Stephen Hawking. Ich habe es im ersten Moment auch fand einfach irgendwie krass, weil ich irgendwie das nicht so mitbekommen habe und jetzt wurde sehr viel über Maradona geredet und ich finde, das ist ein Menschenleben, die man nicht gegeneinander aufwiegen kann und da muss man über das eine irgendwie genauso reden wie über das andere. Und zumal er an einer schrecklichen Krankheit gestorben ist und das möchte ich nicht thematisieren. Es ist ein schwieriges Thema und ich finde, jetzt haben wir auch irgendwie einen sehr traurigen Abschluss wieder für unseren Podcast gefunden. Sind wir traurig rein und traurig raus. Also das Thema ist gut nochmal aufgegriffen. Jetzt hast du die Verantwortung, nochmal ein bisschen gute Laune reinzukriegen für den Schlussakkord.
Ja, naja, es gibt tatsächlich eine traurige und eine gute Nachricht. Fangen wir mit der traurigen an. Der Podcast ist jetzt leider am Ende angekommen. Die gute Nachricht ist, es gibt natürlich eine Fortsetzung. Und Timo und ich würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterhin unserem Podcast Sächsische Pfalz treu bleibt und uns fleißig jede Woche zuhört, wie wir mit genialen Expertisen euer Fußballherz erwärmen und wie sich komplette Gegensätze offensichtlich doch besser vertragen, als das der ein oder andere Zuhörer vor diesem Podcast gedacht hätte. Da bin ich mir relativ sicher, Timo, oder?
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich glaube, es gibt wenige, die rein Fußball, von der Fußballsympathie her konträrer sind als wir wirklich.
Aber ist nicht das auch ein bisschen der Reiz?
Ja, das ist schön. Ich meine, wir haben immer irgendwelche schönen Diskussionspunkte, bei denen man sich natürlich auch immer schön emotional ein bisschen sticheln kann. Das macht ja auch irgendwo ein bisschen Spaß. Zumal ich natürlich immer derjenige bin, der im Recht ist. Deswegen ist das nicht so schlimm für mich.
Das gestehe ich dir zu. Das gestehe ich dir zu. Bei so einem begnadeten Fußballexperten wie dir, Timo, bin ich gern bereit, dir das zuzugestehen. Also, hab vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Bleibt alle schön gesund, passt auf euch auf und ich wünsche uns allen trotzdem weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und macht gut, ne?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Figo.
Tschüssing.
Vielen Dank, ciao.